euer Podcast für modernen Alltagsfeminismus mit einer Prise Humor. Denn Feminismus ist für alle da und macht extrem viel Spaß. In dieser Folge von Das böse F-Wort geht es um den Besuch beim Frauenarzt. Meine tolle Gesprächspartnerin, die ihr gleich kennenlernen werdet, und ich haben das Thema eher locker und lustig interpretiert. Frauen, die traumatische Erfahrungen mit Gynäkologie gemacht haben, könnten die Inhalte trotzdem triggern. Und sie sollten deswegen jetzt besser abschalten. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. Hallo zusammen, ich sitze hier mit meiner lieben Freundin Marie. Und wir erzählen euch heute ein bisschen was über den Besuch beim Frauenarzt, wie angekündigt. Denn wir hatten neulich eine Diskussion oder eine Unterhaltung darüber und da ist uns aufgefallen, dass man da irgendwie sehr, sehr wenig drüber spricht, auch mit Freundinnen nicht, obwohl es ja in unser aller Alltag schon eine Rolle spielt, weil wir ja regelmäßig hingehen müssen und sollten und man aber trotzdem irgendwie sehr wenig über diesen Arztbesuch miteinander spricht. Und wir finden, das sollte sich ändern, denn einerseits gibt es halt sehr viele lustige Situationen während des oder vor des Besuchs und während des Besuchs und viele Situationen, wo man sich, glaube ich, irgendwie in den Geschichten von anderen wiedererkennt. Und andererseits gibt es aber auch viele nicht so schöne Erlebnisse beim Frauenarzt und auch darüber sollte man halt sprechen. Deswegen wird das heute wahrscheinlich eine Mischung aus lustig und ernst, je nachdem, wo das Gespräch dann so hindriftet. Hallo Marie, ich freue mich, dass du dabei bist.
Hallo Victoria, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute in dieser Podcast-Folge mitmachen darf. Sehr schön und auch ein cooles Thema.
Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Bei mir persönlich ist es so, dass die Sorge um den Termin schon quasi davor beginnt und ich mich erstmal frage, was mache ich mit meiner Intimrasur? Muss ich mich vorher extra nochmal rasieren? Was ist irgendwie, wenn die Ärztin Anti-Rasur ist oder ist die für Rasur? Und es ist halt mega lächerlich, weil es natürlich überhaupt gar keine Rolle spielt, wie man untenrum aussieht. Die Ärztin guckt ja sozusagen nicht auf die Frisur, sondern irgendwie auf die Anatomie. Aber trotzdem ist es immer so, ja, dass es schon mein Leben lang so ist, dass ich mich dann vorher nochmal quasi schick mache. Geht dir das auch so oder machst du dir da nicht so Gedanken drüber?
Tatsächlich nicht mehr so dolle. Also früher, ich muss auch sagen, ich war das erste Mal, glaube ich, tatsächlich auf diesem Behandlungsstuhl mit 12 oder 13, also schon recht früh.
Ja.
Und am Anfang habe ich mir da furchtbar Gedanken drüber gemacht und war auch wirklich also tipptopp rasiert und in allen Ecken und Ritzen und wo man überall hinkommt. Ich muss sagen, das hat sich wirklich in den letzten Jahren geändert, weil ich einfach aus Erfahrung irgendwie so sprechen kann, dass kein Frauenarzt, keine Frauenärztin, bei der ich bis jetzt war, da auch nur irgendwie einen blöden Kommentar gelassen hat, in meinem Fall. Und ich habe jetzt die Devise auch bei Beine rasieren oder sowas, wenn ich auf diesen Stuhl gehe oder generell, ich will da nicht meine Freizeit für aufbringen. Ja. Also wenn ich sowieso Bock habe, mich schick zu machen, so wie du es sagst, ne, oder mich zu frisieren, oder dann mache ich das. Aber wenn mich das irgendwie in meinem Alltag einschränkt oder ich das Bedürfnis habe, das irgendwie nur zu machen, um anderen zu gefallen, dann lasse ich das. Also das ist ein Arzt, voll. Der soll mir helfen, der soll mir einen medizinischen Ratschlag geben, eine Ärztin.
Ich glaube, das geht auch so ein bisschen mit der jugendlichen Scham dann irgendwann zurück. Mhm. Also jetzt ist es bei mir auch nicht mehr so krass, aber es war halt früher so, als man sich irgendwie selber noch nicht gar nicht so wohl im Körper gefühlt hat. Und dann aber, wie du sagtest, schon ziemlich früh irgendwie diese Untersuchungen hat, bevor man sich selber so richtig entdeckt hat sozusagen. Und da war es dann immer so bei mir, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie hier glitzern und glänzen, damit es irgendwie nicht so peinlich für mich wird. Aber ja, jetzt bin ich da auch ein bisschen entspannter zum Glück.
Ja.
Aber was ich mich immer noch frage, ziehe ich dann die Socken aus oder lasse ich sie an? Weil man liegt dann da so völlig entblößt und hat dann Socken an, das ist so mega strange, dieses Gefühl. Deswegen habe ich die am Anfang immer mit ausgezogen und mittlerweile mache ich es immer so, je nachdem wie kalt es ist.
Ja, ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht, ob ich meine Socken während der gynäkologischen Behandlung anhab oder nicht. Ich glaube, es kommt einfach drauf an.
Jetzt oute ich mich hier. Wahrscheinlich hat sich da noch nie jemand irgendwie Gedanken gemacht und ich denke so, oh, das ist voll das Frauenproblem. Nee, alle denken das.
Nee, weil das ja auch, also ich weiß nicht, ich denke jetzt direkt an diese Situation. Es gibt ja so Leute, die sagen, Socken an beim Sex ist das absolute No-Go.
Ja, stimmt.
Dann denke ich mir so, auch das, mein Gott, kann ja mal passieren, wenn es mal eilig
wenn's,
ist.
Wenn es Schnee geben muss.
Wenn es Schnee geben muss, kann ja auch mal sein, dass man irgendwie ein paar Klamottenteile anlassen muss.
Ja.
Aber ich glaube auch das. Gut, stelle ich mir unangenehm vor, als behandelnder Arzt oder Ärztin, wenn dann da jemand irgendwie schon 10 Stunden mit seinen Turnschuhen, mit seinen Sneakersocken da ja. durch die Stadt gelatscht ist. Ja. Und dann hängst du da zwischen den Beinen und hast diese, oh, ja. diese müffelnden Socken oh, da. Das, ja. also ein bisschen Hygiene muss man denen ja, ja auf jeden auch Fall. Entgegenbringen.
Ich fand es auch immer sehr angenehm, wenn der Teaminhalt halt morgens ist, wenn man dann irgendwie ja. noch fresh ist und nicht mhm. irgendwie so nach einem fertigen Tag dann noch da sich,
ja, voll.
Sich hinlegen muss und so das Gefühl hat, okay, man ist irgendwie gerade nicht mehr so angenehm.
So, genau, nicht mehr so fresh irgendwie. ja. Und also es ist ja nun mal auch so bei Frauen, irgendwie, wenn du den ganzen Tag eine Unterhose anhattest, ja. dann ist die halt auch nicht mehr so fresh.
Ja, ja, und je nachdem, wenn es dann auch Sommer ist und so, aber gut.
Genau.
Wir sparen euch jetzt die Details.
Nee, ich finde das super gut und ich finde es auch super wichtig und ich hoffe, dass auch ein paar Männer zuhören.
Ja, voll.
Weil ich habe das Gefühl, dass meine männlichen Freunde, mein Freund, dass die überhaupt gar keine Einblicke haben, was da hinter den Türen dieser Gynäkologie-Praxen abgeht.
Überhaupt also nicht. Also vor allem in jedem zweiten Film sieht man so eine Männeruntersuchung, so von wegen jetzt mal husten und da spricht man irgendwie drüber. Mhm. Wobei man, glaube ich, auch da noch mehr drüber sprechen müsste, dass halt auch Männer regelmäßig zum Arzt gehen sollten.
Ja, richtig.
Aber, und nicht erst, wenn sie irgendwie 80 sind, sondern wenn es geht halt auch schon vorher. aber es ist halt schon so, dass man irgendwie das Thema Frauenarzt ist dann immer so, Frauenarzt. Und jeder weiß halt, wie so ein Stuhl aussieht. Aber was da ansonsten irgendwie so passiert, weiß, glaube ich, also da redet man halt nicht so drüber.
Das ist ja auch ein richtiger Mikrokosmos gewesen ja. früher. Es war der Stuhl, oh, warst du schon auf dem Stuhl?
Ja, oh
und
Gott.
Gott, ich muss nächste Woche auf den Stuhl. Ja. Und ich denke mir so, ja, Leute, aber da passiert noch ganz viel anderes. Ja, oder auch ganz ehrlich, als mir irgendwelche älteren Freundinnen erzählt haben, dass die mir da ein Metallinstrument in mich ja. einführen, was man auseinanderziehen kann wie eine Schere, ja. Da dachte ich erstmal so, auf jeden Fall
nicht. Was auch immer noch nicht so der schönste Gedanke ist.
Nee, gar nicht.
Aber,
ja, also nicht angenehm.
Freuen tut man sich auf jeden Fall nicht drauf.
Ich freue mich darüber auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, ne?
Ja.
Und dass wir da jederzeit hingehen können. Das ist schon voll. Ein super krasses Privileg. Aber
ja, es ist im Prinzip halt ein Luxusproblem, aber es ist eben trotzdem irgendwie ein schwieriges Thema.
Es ist Zahnarzt ein bisschen ekliger noch.
Oh, ja, so Zahnarzt ist auch schon schlimm, aber ich finde, ja.
Und dann dieses ganze Intimthema.
Ja, genau, ja. Und bei mir war dann auch mal das Problem, dass ich mir irgendwie einfach mal nicht merken konnte, wann ich dann meine Tage habe und so oft einen Termin verschieben musste, weil ich dann gemerkt habe, so, oh, ich habe ja nächste Woche meine Tage und ich habe einen Frauenarzttermin. Mhm. Oder auch wenn sie einen dann, die erste Frage ist immer, wenn man reinkommt, irgendwie so generell, ob man Beschwerden hat und so, aber dann auch so, ja, wann war ihre letzte Periode? Mhm. Und jedes Mal, keine Ahnung. So, ich habe es jetzt mittlerweile gelernt, dass ich es mir einfach aufschreibe. Oder mittlerweile hat man halt eine App, wo man irgendwie was tracken kann, aber so früher, keine Ahnung, ey, ich habe das nicht in den Kalender geschrieben. Ich musste dann immer so überlegen, okay, welches Ereignis war, als ich das letzte Mal meine Tage hatte. So.
Ja, das ist natürlich ein super Vorteil für Leute, die Pille nehmen.
Ja.
Weil, also ich nehme die Pille immer noch und für mich ist das natürlich super easy, weil ich einfach quasi gucke abends, wenn ich mir eine Pille nehme, auf meinen Blister und sehe, okay, wie viele Pillen habe ich noch vor mir, dann kann ich ungefähr mal ausrechnen, wie vielten Tag ich bin. Und so in der Situation zum Beispiel, man ist ja auch, wenn man mal die Pille danach braucht oder so, wirst du das ja auch gefragt und dann kann man das direkt antworten, da hat man einen besseren Überblick.
Also ich habe ja auch 10 Jahre die Pille genommen und ich habe es trotzdem nicht auf die Reihe gekriegt.
Okay.
Weiß ich auch nicht. Ich habe lange, lange irgendwie lernen müssen, dass ich mich da vielleicht mal ein bisschen drauf vorbereite, aber ja.
Ja, aber während der Periode.
Also Girls, guckt vorher nach.
Ja, und irgendwie, also auch mit irgendwie, wenn man die Tage auch nicht mehr so richtig hat oder noch nicht so richtig, auch dann ist es unangenehm. Ne? Ich hoffe, dass es tatsächlich Frauen gibt, die sagen, sie haben überhaupt keine Schmerzen oder so während ihrer Periode.
Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber soll es geben. Und ihr Leute, die ihr da draußen seid, die ihr keine Schmerzen habt.
Ihr seid
die Evolutionsgewinner.
Ja, und dann geht's ja mal, also es beginnt ja meistens so, dass man halt reingeht und dann sich erstmal natürlich ausziehen muss. Und ich finde es immer so mega skurril, weil man dann hinter dieser Trennwand ist und die Ärztin redet dann aber auch ganz oft noch so mit einem und man ist so, ja, okay. Also irgendwie ist man ja im offenen Raum, aber ich stehe jetzt hinter dieser strangen Trennwand, um dann völlig entblößt ungefähr 3 Meter weiter auf diesen Stuhl zu gehen. Also manchmal denke ich mir so, okay, warum habe ich diese Trennwand, wenn ich dann irgendwie so mega awkward dahin latschen muss und deswegen habe ich am Anfang, glaube ich, auch immer Kleider angezogen oder irgendwie Röcke oder so, dass ich mich nicht ganz so strange gefühlt habe, also nicht ganz so entblößt irgendwie. Mittlerweile ist mir das halt auch egal, aber auch das ist halt immer so. Och. Und dann hinterher, wenn man fertig ist, muss man sich ja an der gleichen Stelle wieder anziehen. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass man irgendwie mega gehetzt wird. So. Also dass die jetzt nicht genug Zeit hat, mich in Ruhe anziehen zu lassen. So. Und im Sommer geht's ja, da hat man ja nicht so viel an, aber wenn man im Winter da irgendwie so ein paar Schichten anhat, dann dauert das schon mal so ein bisschen. Es ist irgendwie immer, man hetzt da so hin und her, das ist ganz komisch, finde ich.
bist du, also ist es in deiner Situation bei den Behandlungen so, dass du dann alleine mit der Frauenärztin, mit dem Frauenarzt bist? Nee, Frauen, die Männer sind ja meistens nicht alleine, da ist ja meistens noch eine weibliche Person mit im Raum. Aber ich finde, das macht echt noch einen Unterschied bei der Frauenärztin, bei der ich im Moment regulär in Behandlung bin. Bei der, mit der bin ich auch alleine im Raum und da ist so ein Vorhang, die mache ich aber schon nicht zu, weil die halt so, die sagt schon beim Ausziehen so ungefähr so, oh ja, heute sind ihre Brüste aber ein bisschen größer als sonst so ungefähr. Ich denke so, okay.
Kann man schon mal direkt checken, ob es da irgendwie Probleme gibt.
Genau, so können wir mal gleich hier die Lymphe abtasten und so. Ja. Ich so, what? Ja, aber das ist schon eine komische Situation, finde ich auch.
Also es gab auch verschiedene so. Ich hatte eine Praxis, wo ich ganz lange war. Das war halt ein riesiger Raum. Das waren bestimmt irgendwie 30 Quadratmeter oder so. Und es war halt so mega schicker Altbau. Aber das heißt halt auch, man hatte super lange Wege, weil dieser Vorhang oder die Kabine sozusagen nicht direkt neben dem Stuhl war, sondern so am anderen Ende des Raumes.
Und dann hattest du so ein Catwalk.
Ja, ja. Oh, nee. Also da konnte man sich richtig schön dann nochmal präsentieren. Und ich hatte aber auch schon welche, wo eben die Räume kleiner waren, wo es dann auch null unangenehm war, weil man einfach quasi nur noch irgendwie einen Schritt weiter musste, um dann auf den Stuhl zu kommen. Deswegen, ja, aber so diese Catwalk-Situation ist immer nicht so geil.
Nee, finde ich auch unangenehm. Und ich bin auch ganz froh, dass bei meiner Frauenärztin das wirklich, also ein ganz kleiner, intimer Raum ist. Ja. Der ist auch direkt am Besprechungszimmer da. Mhm. Und es geht wirklich total. Also da fühle ich mich nicht so unwohl. Gut. Bei einem männlichen Frauenarzt, bei dem ich mal war, da war das auch so eine Situation, das war eher so ein Ablagestuhl. Mhm. Und er saß an seinem Schreibtisch im selben Raum irgendwie hinter dir, konnte dir quasi auf den Hintern gucken. Dann vor dir saß seine Kollegin, die halt irgendwie noch mit im Raum war. Und das war irgendwie alles so, das war mir auch ein bisschen zu groß und zu viel und zu uncozy.
Da kommt es auch irgendwie, finde ich, immer voll drauf an, was die einem für ein Gefühl geben, während man sich umzieht und so. Ob die einem irgendwie den Raum lassen oder irgendwie, ob sie einen hetzen sozusagen. Mhm. Weil manche reden dann halt auch noch mit einem, um schnell irgendwie alles abzuschließen, wenn man sich gerade wieder umzieht. Und dann denke ich mir so, okay, können Sie nicht noch 2 Sekunden warten, bis ich mich wieder angezogen habe und irgendwie aufnahmefähig bin für das, was ich da gerade gesagt bekomme? Weil es geht ja immerhin irgendwie um meine Gesundheit. Und dann ist es so, darf ich vielleicht noch eine Frage stellen oder haben wir dafür jetzt keine Zeit mehr?
Ja, da hast du schon die Hand in der Hand und bist quasi schon rausgeflogen. Ja, ne?
Dann ist so, hier, Ihr Rezept, tschüss.
Ja, das ist ja auch ein großes Thema, so, ne? Behandlung und ob man irgendwie wirklich da so gut aufgehoben ist, wie viel Zeit die sich für uns nehmen.
Voll. Ja, es gibt echt, finde ich, viel zu wenige, die einen halt auch irgendwie, die sich Zeit nehmen und die wirklich einen fragen, wie es einem geht, ausführlich und die eben auch so ein bisschen, einen auch wirklich beraten und irgendwie auch für und wieder von bestimmten Dingen einem erklären und so und nicht einfach nur sagen so, ja, machen Sie mal das und das, sondern halt so ein bisschen, dass man auch noch selber die Entscheidung treffen kann. Mhm. Das finde ich halt auch immer irgendwie wichtig.
Ja, das hatten wir, als wir letztens darüber gesprochen haben, auch schon einmal, als du meintest, als ich so eine Situation erzählt hatte von der Mutter von einer Freundin von mir und du so meintest, oh, schon wieder so ein Arzt, so eine Ärztin, die da irgendwie ihre persönlichen Vorlieben so mit einfließen lässt und das als das absolute Ultimo hält, finde ich auch ganz schwierig.
Also ich finde halt auch so ein bisschen, muss halt eine Beratung sein, egal ob es jetzt irgendwie die Pille betrifft oder eben auch andere Themen und nicht so dieses, ich finde, das muss so und so sein und deswegen machen wir das jetzt so. Mhm. Weil wenn das so einfach wäre, dann hätte ja auch jeder Arzt die gleiche Meinung. Aber gefühlt hat jede Ärztin, zu der ich gegangen bin oder jeder Arzt eine andere Meinung zu Sachen gehabt. Und ich hatte zum Beispiel, obwohl ich eben 10 Jahre die Pille genommen habe, nur eine Ärztin, die da wirklich ausführlich mit mir drüber geredet hat, die auch die Risiken mir nochmal erklärt hat. Und die nicht einfach gesagt hat, nee, wenn das niedrig dosiert ist, ist das alles völlig egal, dann ist die Pille, also das hat keine Nebenwirkungen so. Ja. Und das finde ich halt einfach enorm. Genau. Ne? Also ich meine, ich hatte halt auch damals die Pille bekommen, weil ich so Unterleibsschmerzen hatte, aber medizinisch notwendig war die auf keinen Fall, weil ich eben noch gar nicht sexuell aktiv war und habe die dann schon mal jahrelang genommen, bevor es überhaupt sozusagen sinnvoll war aus einer medizinischen Perspektive. Und klar, es war schön, keine Unterleibsschmerzen zu haben, aber da hätte man ja vielleicht auch noch anders irgendwie unterstützen können, anstatt einfach zu sagen, ja, dann nimm halt die Pille so. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, wenn jemand die Pille verteufelt. Das ist genauso schwierig, weil natürlich hat jeder die Möglichkeit, die Pille zu nehmen und sollte auch entsprechende Beratung bekommen, wenn das die beste Verhütungsmethode für die Frau ist, für die individuelle Frau, dann ist es eben so. Und ich finde, es ist halt extrem schwierig, da so persönliche Meinungen auf die Patienten zu drängen.
Das sehe ich genauso. Aber wie du sagst, ne? Also Ich finde, wenn es in beide Extreme geht, ist es beschissen, aber ich finde es unfassbar geil, dass wir die Möglichkeit haben.
Ja, total.
Also es ist halt eine super bequeme Lösung. Ja. Und allein das Recht zu haben, irgendwie aus eigener Entscheidung so eine Verhütungsmethode irgendwie wählen zu können. Mhm. Also wie lange gab es das eben nicht oder wie lange konnte das ein... Was hat uns das auch gebracht? Wenn ich mir überlege, so die Generation meiner Omas, dass die zur Not heimlich die Pille nehmen konnten, damit die nicht noch ein fünftes Kind oder so bekommen.
Oder heimlich abtreiben oder heimlich irgendwie...
Genau, oder heimlich nach einer Geburt sich irgendwie die Eileiter da irgendwie sich sterilisieren lassen oder sowas. Also auch das hat ja alles gefahren.
Das ist ein Riesenprivileg, dass wir das, also dass wir die Wahl haben und dass wir auch die Wahl zu anderen, also beispielsweise Spirale etc., dass wir auch die Möglichkeit haben, uns das alles sicher und hygienisch einsetzen zu lassen, dass wir uns da, also dass unsere größte Sorge quasi ist, das passende Mittel für uns zu finden und nicht, dass es irgendwie gar nicht die Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall ist das natürlich ein Privileg. Also deswegen ist es auch mal natürlich schwierig, sich irgendwie zu doll über den Frauenarztbesuch zu beschweren, weil das natürlich ein Privileg ist. Aber trotzdem ein wichtiges Thema.
Es ist ja auch nicht nur Beschweren, es gibt ja auch wirklich witzige Situationen. Ne? Du hattest, glaube ich, als erstes, als wir überlegt haben, okay, was könnten wir irgendwie ansprechen, meinst du ja die Situation, man sitzt auf dem Stuhl und das Erste, was kommt, ist, und dann rutschen sie nochmal ein Stück weiter.
Rutschen sie nochmal hier.
Noch ein Stück näher.
Ja, genau, noch ein Stück.
Und man denkt sich so, okay, wirklich, gleich ist es soweit und sie berühren ihre Nasenspitze meine Klitoris und das möchte ich nicht. Und das möchte sie nicht.
Jedes Mal. Also es ist wirklich auch jedes Mal.
Also ich habe es noch nie.
Ja, ich auch nicht. Und ich denke immer schon so, okay, dieses Mal bin ich aber schon richtig. Also jetzt sitze ich richtig. Ne? Noch weiter geht ja quasi gar nicht. Ja, rutschen Sie noch mal ein Stückchen nach vorne zu mir.
So ein komischer Moment.
Noch einmal das Becken anheben und dann noch mal ordentlich nach vorne rutschen. Oh Gott.
Genau, und dann, man neigt ja auch immer dazu, wenn man dann da so liegt. Man liegt ja wirklich, man sitzt ja gar nicht auf diesem besagten Stuhl.
Der Stuhl ist eigentlich eher so eine Liege.
Es ist eine Liege, genau. Und dann sind die Beine entweder in dieser Halterung oder macht die irgendwo die Füße so aufgelehnt.
Ja.
Und dann finde ich immer super, also meine Frauenärztin macht das immer so, die greift mir dann so in die Innenschenkel und macht, und jetzt entspannen Sie sich mal. Mm. Und man denkt sich so, nein, ich will das wieder, zusammenpressen, die Beine, ich möchte das nicht.
Und dann so, jetzt wird es ein bisschen kalt, jetzt zieht es vielleicht ein bisschen.
Ja, das Ziehen ist so.
Aber lassen Sie mal locker. Ja, genau. Ist auch gar keine unangenehme Situation, wenn ich so ein Metall eingeführt bekomme, was dann in meinem Körper gespreizt wird.
Genau.
Aber ich bin ganz locker.
Also ich finde auch, da kann man gar nicht verkrampfen in der Situation.
Nee, das verstehe ich auch gar nicht.
Man bereitet sich ja mental auch darauf vor, man weiß ja, was kommt. Man hat schon im besten Fall häufig gemacht, mindestens irgendwie einmal im Jahr sollte es ja irgendwie...
Es wird irgendwie trotzdem nicht angenehmer.
Es wird nicht angenehmer und ich finde halt auch die Situation, ich hatte das mal bei einem männlichen Frauenarzt, bei dem ich war, da wurde eine Gewebeprobe entnommen und da war halt auch die Situation, dieses, wie heißt denn das Ding, Spekulum?
Oh, ich weiß es nicht.
Das ist bestimmt total falsch, was ich hier sage.
Es ist dieses komische Teil. Es ist ein bisschen unangenehm, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie das heißt. Ne? Ja, also alle Mediziner da draußen, sorry, aber wir wissen alle, was wir meinen.
Ja, ich denke auch. Also alle Frauen und alle, eigentlich wissen es alle, was wir meinen. Ich glaube, deswegen ist es bekannt.
Ja.
Und jedenfalls war es bei mir so, es war halt ein männlicher Frauenarzt und dieses Foltergerät war halt eingeführt und dann hat er eine Gewebeprobe genommen am Gebärmutterhals. Und richtig makaber, muss man dazu sagen, da war auch so eine Minikamera noch mit eingeführt irgendwie. Und ich konnte die ganze Zeit aus so einem kleinen Bildschirm die ganze Zeit meinen Gebärmutterhals mit angucken. Und hatte da immer irgendwie Texturen drauf gemacht. Also gucken Sie mal, jetzt verfärbt sich das so. Und das war auch super interessant, muss ich sagen. Es war interessant, aber dann kam dieser Moment, als er halt mit diesem kleinen Zangending ein bisschen was abgeknipst hat und ich hab's halt auch wirklich gehört und gesehen, dann hat's geblutet und mir ist richtig schlecht geworden und ich habe halt super doll zusammen, ich bin wirklich doll zusammengezuckt und dann meinte er so, ja, aber das tut jetzt gar nicht weh. Und da war ich so sauer in dem Moment, dann meinte ich auch zu ihm, ich so, das wissen Sie, weil Sie eine Gebärmutter haben oder was?
Ja, aber das machen Frauen, also weibliche Frauenärztinnen genauso, das ist immer so, ja, das tut jetzt auch gar nicht weh. Ja, aber jeder hat ja irgendwie
Schmerzempfinden, ein eigenes Schmerzempfinden individuell,
und gerade so in dem Bereich ist es ja sehr, sehr unterschiedlich. Auch gerade irgendwie, weiß ich nicht, wenn man vielleicht noch gar keinen Geschlechtsverkehr hatte und das irgendwie gerade eine andere Erfahrung ist als so für Leute, die das schon seit 20 Jahren machen. Also ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn andere einem sagen, wie man sich gerade zu fühlen hat. So, das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, das tut auch nicht weh. So, ja, es tut, also ich finde nach wie vor, es tut weh und es tut auch jedes Mal weh. Und wenn man so, also dieses Schaben, das ist so unbeschreiblich eklig, wenn man sich das, also so dieses...
Das Wort ist schon eklig, ne?
Ja, also wirklich, wenn man von innen so ausgeschabt wird und man hat auch das Gefühl, man hört es. Ich glaube, ich bilde mir ehrlich gesagt ein, dass ich es höre. Man hört es bestimmt nicht.
Kann sein.
Aber gefühlt, weil es sich halt so furchtbar anfühlt und es ist halt so tief in einem, wo man irgendwie denkt, oh Gott, dass man da überhaupt drankommt. Das fühlt sich gerade an, als wären die quasi mitten in meinem Bauch oder so.
Das kann, I feel you, ich finde das auch, also ich finde... der Prozess ist halt nicht so nice. Da ist mir so Brust abtasten, finde ich, vollkommen
ja, in Ordnung. Da bin ich auch total froh, dass sie das vernünftig machen, weil ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich das selber so gut kann wie die. Und also ich hoffe, dass mir selber das auch auffallen würde, wenn das wäre. Aber ich bin trotzdem froh, wenn sie es halt machen. Und das finde ich auch überhaupt, also sowas finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist echt nur so der eine Teil sozusagen, der einfach jedes Mal so. Oh.
Ja, das, also ich finde auch, alles, was so unter der Gürtellinie passiert, ist halt irgendwie nicht so angenehm. Aber es muss sein, ne? Es muss sein. Und ich muss echt sagen, meine Frauenärztin hat mir schon auf den Arsch gerettet.
Ja, total. Also, ich hatte auch immer eine lustige Situation, als ich aus dem Auslandssemester wiederkam oder ein Auslandsjahr hatte. Und sie mich nur gefragt hat, ja, sie waren ja jetzt länger nicht bei mir. Mhm. Meinte ich so, ja, ich war ja im Ausland. Ich hatte zwei Erasmus-Semester und sie so, ach so, ja. Und ich war eigentlich schon zu alt, um irgendwelche Leistungen quasi noch umsonst zu bekommen, weil das meiste bekommt man ja nur bis zu einem bestimmten Alter. Ja, gut, dann machen wir mal einen Chlamydientest auf Haus, ne? Spendiere ich Ihnen dann. Da dachte ich auch so, okay, also ich fand es richtig gut, weil wann bekommt man schon mal von dem deutschen Gesundheitssystem als Frau eine Leistung geschenkt, nachdem man irgendwie Jahrzehnte seine Pille selber bezahlen muss? Auch immer schön die teuerste von der teuersten Firma, bis man checkt, dass es auch günstigere gibt mit dem gleichen Präparat. Und irgendwie Zehntausende von Euro am Ende des Lebens ausgegeben hat für Hygieneprodukte wie Tampons und Binden. Da bin ich natürlich froh, wenn ich so eine Leistung geschenkt bekomme. Aber andererseits dachte ich mir auch so, ja, sie wissen doch jetzt aber gar nicht. Weil sie hatte mich nicht gefragt, wie viel Sex ich hatte im letzten Jahr. So, woher wissen sie denn, dass ich mich da so ausgetobt habe? Es kann ja auch sein, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, einfach keinen Bock hatte.
Hast du irgendwie Signale gegeben? So von wegen, als sie meinte so, Erasmus, hast du beim Erasmus-Semester schon irgendwie gelacht und geschmunzelt?
Ich meine nicht.
Ja.
Vielleicht aus Versehen, also ich weiß es nicht. Ich war natürlich froh, dass sie es mir
angeboten hat. Ich weiß nicht, wie dein Erasmus-Semester war, von daher. Ah, okay.
Das würde jetzt zu weit führen. Also, ich denke mal, solche Leistungen sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen, vor allen Dingen, wenn man sie geschenkt bekommt. Aber auch so sollte man es natürlich machen. Aber das war auf jeden Fall auch eine witzige Situation, wo ich nicht so richtig wusste, ob ich das jetzt gut finden soll oder ein bisschen beleidigt sein soll. Aber letztendlich hat es mir bestimmt genützt, um sicher zu gehen, dass ich gesund bin.
Total. Ich finde das, also ich muss sagen, ich bin in meinem Freundeskreis, werde ich oft schief angeguckt, weil ich einmal im Jahr auf meinen Nacken, auf eigene Kosten, auch einen AIDS-Test mache. Also ich mache einen HIV-Test und auch einen Chlamydien. Also ich mache einmal All-In das ganze Programm, weil mir das sehr wichtig ist irgendwie. Ja. Ne? Und viele meiner Freundinnen finden das komisch. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche mit irgendjemandem ohne Kondom schlafe oder so. So ist es wirklich nicht, aber ich finde trotzdem,
es aber halt better safe than sorry. Und es geht bei der Verhütung los und endet aber auch damit, dass man sich halt regelmäßig untersuchen lässt. Weil man weiß halt nie, ob irgendwie mal, theoretisch kann auch ein Kondom mal platzen und man hat es nicht gemerkt oder so. Oder platzen, reißen wurde ja. es könnte reißen.
Stell dir das mal bildlich vor.
Auf einmal so, peng.
Oh. Nice. Ja.
Nee, deswegen finde ich es auch total wichtig, sowas zu machen. Und ich habe halt sehr lange Blut gespendet und da bekommt man ja dann quasi auch immer kostenlosen HIV-Test. Aber ich finde es auch sehr richtig, das regelmäßig machen zu lassen oder eben untersuchen zu lassen. Auch wenn man nicht den Verdacht hat, dass man irgendwas hat, weil genau dann passiert es halt meistens, wenn man nicht irgendwie denkt, dass man irgendwas hat. Und ich glaube, die wenigsten Leute wachen eines Tages auf und denken sich, jetzt habe ich bestimmt eine Geschlechtskrankheit. Das ist ja gerade das Gefährliche daran, dass man eben vieles nicht merkt oder eben erst zu spät merkt. Und dann ist es total wichtig, dass man sowas regelmäßig untersucht. Und das sollte halt genauso enttabuisiert werden, wie die Behandlung dann auch. Also,
voll. Und es ist auch wirklich, also ich glaube, die Dunkelziffer ist ja super hoch bei HPV, gut, kannst du nicht vermeiden, aber Chlamydien zum Beispiel.
Chlamydien, mega, vor allem, weil Männer keine Symptome haben.
Männer keine Symptome haben, nie zum Arzt gehen gefühlt in dem Bereich. Und das geht so schnell und es ist ja auch wirklich nicht nur irgendwie Geschlechtsverkehr im Sinne von vaginalem Verkehr. Wie nennt man das denn, wenn man das, was die Gesellschaft unter Geschlechtsverkehr versteht?
Da gibt es auch einen, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Aber es gibt einen Fachbegriff dafür.
Also, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Aber wir wissen alle, was
gemeint ist. Also wir reden von Penetration, ganz klar.
Ja, genau. Ich glaube, so ist
es. Wow, ich bin auch einfach wirklich ein krasser Wissenschaftler. Oh Gott,
wir sind so gut vorbereitet.
Das ist richtig unangenehm. Ich glaube, das liegt am Wein jetzt schon.
Wir trinken nebenbei Wein. Das muss ja auch alles hier Spaß machen, ne?
Ja.
Ich wäre auch ohne reingekommen. Ja, aber ich glaube, Penetration ist richtig.
Ja.
Also,
finde ich auch ganz witzig, dass mich die Gesellschaft irgendwie nur Penetration als Sex irgendwie sieht. Bei mir im Erasmus-Semester hatte ich das ganz oft das Thema, dass lesbische Freundinnen irgendwie meinten, so, ja, ich hatte Sex mit meiner Freundin, dann waren da irgendwelche Typen dabei, die meinten, du kannst doch gar keinen Sex haben.
Oh Gott, ey.
Doch, durchaus.
Ja, vor allem das Schlimmste ist, dass sie viele halt denken, auch nur so durch Penetration kann man Geschlechtskrankheiten bekommen, aber das stimmt halt nicht.
Ganz genau, und da wollte ich eigentlich bei den Familien hinaus und irgendwie habe ich das Ende nicht mehr gefunden. Das ist völlig verfranst.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, genau das wolltest du sagen, dass es eben nicht Penetration sein muss, sondern auch anders passieren kann. Richtig. Und deswegen, you never know und lasst euch untersuchen. Regelmäßig.
Finde ich richtig gut, diesen Aufruf hier.
Ja. Und es gibt ja dieses Gerücht, was leider kein Gerücht ist, dass man sich tatsächlich auch was von Toiletten einfangen kann. Ist das echt so? Das ist nämlich jemandem, den ich kenne, schon mal passiert. Und auch deswegen, also es kann auch mal irgendwas Komisches passieren, auch wenn man nicht unbedingt viel Sex hatte. Deswegen sollte man sich auch regelmäßig untersuchen lassen.
Finde ich unangenehm, Gott sei Dank.
Ja,
also
sehr.
Ich bin ja eh nicht so angetan von öffentlichen
Toiletten. Oh, nee.
Ein großes Problem.
Mit Abstand geht alles.
Naja. Und richtig gut ist auch, was ich ganz kurz noch sagen muss, die Ultraschallgeschichte, ne? Und dann volle Blase.
Oh Gott.
Immer.
Ja.
Ich weiß nicht, warum es so ist, auch wenn man davor auf Toilette war.
Ja.
Also,
ich glaube, das ist auch so die Nervosität. Und dann
vielleicht,
hat man einfach, also ich weiß nicht, ob die Blase dann tatsächlich voll ist oder ob man sich das nur einbildet, aber es ist auch jedes Mal. Hm. Am besten, wenn man irgendwie morgens los ist, dann zu Hause noch schön Kaffee trinkt, dann im Wartezimmer sitzt und sich denkt, eigentlich muss ich ja nicht auf Toilette. Und sich dann denkt, vielleicht gehe ich nochmal. Und dann ist man aber dran. Und dann ist es so, Gott, jedes Mal unangenehm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach so stark auf die Blase drücken, dass man dann eben automatisch das Gefühl hat, man muss auf Toilette, wo man eigentlich...
Vielleicht sehen die sonst nichts.
Ja, ist auch so. Nein, ne? Ist auch so, ja.
Ich hab null Plan. Aber Wartezimmer ist auch ein gutes Stichwort. Weil das Wartezimmer bei der Frauenärztin, bei der ich in Behandlung bin, ich muss sagen, also ich komme halt vom Dorf, ne, in der Nähe einer Stadt, in der wir uns gerade befinden. Und ich kann das auch nicht. Ich bin halt kein Podcast-Profi. Jedenfalls.
Nein, Backstory ist doch interessant.
Da gehen halt irgendwie echt alle Leute hin, die ich kenne. So alle Leute, die auf meiner Schule waren.
Unangenehm.
Und so einfach jeder. So auch meine ganze Familie ist da und alle, generell alle Frauen, die ich kenne, aus der Gegend gehen dahin. Und in diesem Wartezimmer, man setzt sich da rein und du kennst auf jeden Fall jemanden. Auch wenn du da am Montag um 8 Uhr morgens hingehst, dann ist halt irgendjemand, den du kennst, der gerade schwanger ist oder so da. Am besten noch mit Freund und macht es dann auch besonders angenehm. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass so Diskretion da manchmal nicht so, nicht so das Ding ist. Also auch, also ich weiß, wie die Rezeption da zum Beispiel aufgebaut ist. Und wenn ich da anrufe und irgendwie sage, hallo, ich würde gern den und den Test vielleicht mal machen, dann höre ich, dass die gerade laut zu ihrer Kollegin dann irgendwie sagen so, Helga, können wir noch einen HIV-Test zwischenschieben morgen?
Ja.
Ich denke mir so, Leute.
Ja, aber auch wenn man bezahlen muss quasi am Ende oder wenn man quasi die Rechnung bekommt, dann wiederholen sie nochmal so ein bisschen, was man jetzt hat machen lassen quasi so. Also ja, den Chlamydientest müssen sie dann bezahlen und das und das und das. So, ja, okay, weiß ich auch.
Ach, sie waren die Abtreibung, ne? Genau. Ein Spaß, als ob das so einfach wäre in Deutschland.
Gott, ja, ich wollte gerade sagen, das wäre eine ganz andere Geschichte.
Neue Folge.
Ja, das braucht eine eigene Folge. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Nee. Aber,
ja, Diskretion ist auf jeden Fall auch so eine Sache.
Ich
glaube, hier so in einer Stadt ist das noch was anderes. Aber also bei der Frauenärztin,
also
alle alles.
Mir ist es auch schon passiert, aber ich war zum Glück immer bei Frauenärztinnen oder Ärzten, wo ich keine Leute jetzt im Wartezimmer kannte oder so. Deswegen war es mir halt ein bisschen unangenehm, aber es war jetzt nicht weiter schlimm irgendwie.
Ja.
Also
es kann auch
hat halt irgendwer Fremdes gehört. So,
kann aber auch echt beschissen werden. Meine Schwester hat zum Beispiel... die Frauenärztin, die war da auch und hat dann gewechselt, weil an der Rezeption eine ehemalige Schulkollegin, Mitschülerin von ihr saß, also die war da angestellt und da wurde dann so ein bisschen...
Ach so, okay.
Die haben irgendwas gefunden bei ihr und das ging dann einmal so bei denen durch den Freundeskreis.
Oh
und
Gott.
Dann,
mega unprofessionell.
Ja, das war richtig, also da war meine Schwester auch wirklich kurz davor zu sagen, okay, und jetzt verklage ich euch.
Ja.
Aber das kannst du natürlich irgendwie sowas kannst du.
Also ich meine, selbst wenn du halt die Leute kennst von früher oder zufällig irgendwie, kann ja mal sein, dass die dann halt irgendwie ihre Schweigepflicht nicht anerkennen und dann einfach irgendwie rumtratschen, nur wenn man die Person vielleicht kennt, so, das geht überhaupt nicht.
Also
oder gerade wenn man sie kennt, das muss man irgendwie das mit Diskretion behandeln.
Mhm.
Also bei allen natürlich, aber also da setzt du letztendlich ja den ganzen Ruf der Praxis irgendwie auch aufs Spiel. Wenn das rumgeht, dann hat man ein richtiges Problem, weil dann möchte ja niemand mehr dahin gehen.
Ja. Also ich fand es auch heftig, aber ich gehe weiter zu ihr, obwohl ich das ja weiß und mitbekommen habe und es ja auch meine Schwester war, aber ich bin mit der Frauenärztin sehr zufrieden. Ich finde die sehr, sehr gründlich und wie gesagt, die hat mir schon oft echt geholfen.
Ja, und weil man erstmal eine gute gefunden hat, dann will man auch nicht wieder weg.
Nee, die darf auch auf gar keinen Fall irgendwie mal aufhören oder so.
Ich bin immer so im fliegenden Wechsel. Ich hatte halt eine, die mir richtig, richtig gut gefallen hat, die hätte ich für immer behalten wollen. Mhm. Aber das war eben, als ich in München gewohnt habe und da war ich ja, also da habe ich nicht so lange gewohnt und deswegen musste ich die dann relativ schnell wieder aufgeben und bin jetzt immer noch auf der Suche nach jemandem, der mir irgendwie richtig gut gefällt. Aber ich habe schon ein paar Empfehlungen wieder bekommen, also probiere ich mich weiter fleißig aus. Testest
dich weiter durch, ja?
Ja, genau. Sehr ich kann gut. dann am Ende irgendwie so ein kleines Buch schreiben, so ein Frauenarzt-Guide für unsere Stadt.
Nice. Ich muss mal hier irgendwo kurz einen Schluck trinken.
Ja. Wir hatten ja schon so ein bisschen eben das Thema angeschnitten, so zu diesen Vorverurteilungen oder so. Mhm. Nach dem Erasmus-Aufenthalt.
Ja.
Und ich finde generell gibt es halt sehr viele so so lästige Smalltalk-Themen oder wo man auch nicht so richtig weiß, okay, fragen die das jetzt aus Smalltalk oder fragen sie, weil es wirklich relevant ist für die Untersuchung? Also so ganz, ach nee.
Ja, ich habe so zwei Sachen, die werde ich einfach immer gefragt und das finde ich teilweise ein bisschen nervig. Also zum einen ist es nach Vollendigung meines 24. Lebensjahres, werde ich, glaube ich, bei jedem einzelnen Frauenarztbesuch gefragt, wie es mit der Familienplanung aussieht.
Oh Gott, mit 24?
Jo, da ging das alles los und dann, also jedes Mal, ich denke mir immer so, nach wie vor findet die einfach nicht statt, ne?
Also ich finde auch mit irgendwie 35 muss man das nicht gefragt werden.
Ja, es geht doch also anscheinend was an.
So weiß ich nicht. Man würde doch, wenn man selber das Thema ansprechen möchte, spricht man es ja an. Wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, weiß nicht, ich nehme seit 10 Jahren die Pille, ich überlege jetzt aber ein Kind zu bekommen, soll ich die jetzt absetzen? Soll ich sie erst absetzen, wenn ich wirklich schwanger werden will? Mhm. Da würde ich ja dann nachfragen. Aber ich möchte nicht nur aufgrund meines Alters irgendwie zu meiner Familienplanung gefragt werden. Aber das wurde ich tatsächlich auch noch nie. Und ich bin ja noch ein Stückchen älter. Also zumindest in dem Alter, wo im Familien- und Freundeskreis öfter mal so eine Frage kommt. Und beim Frauenarzt hatte ich das tatsächlich noch nie oder bei der Frauenärztin. Also da habe ich echt gar keine negativen Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Da bin ich sehr positiv, was heißt beeindruckt, positiv gestimmt aber sozusagen. Aber
das ist nicht gut. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur bei mir. Vielleicht strahle ich das auch irgendwie so aus, dass ich so, vielleicht sehe ich einfach so aus, würde ich jetzt unbedingt Mutter werden wollen.
Nein, also, das ist bestimmt dann irgendwie so eine Standardfrage, wo die sich nichts bei denken und es aber in einem selber halt was auslöst und man sich so denkt, warum muss ich das jetzt gefragt werden? Kann ja auch sein, dass ich keine Kinder möchte oder keine Ahnung, es kann sein, dass ich in einer schwierigen Beziehung bin und mein Partner keine Kinder möchte oder so. Das kann ja irgendwie viel auslösen bei jedem, je nachdem, wie man so eingestellt ist. Und auch wenn es natürlich die Frauenärztin ist, würde man es ja, wie gesagt, ansprechen, wenn es ein Thema für einen selber ist.
Ja, ich finde es auch, es ist ein bisschen zu persönlich. So die andere Sache zum Beispiel, dass ich häufig gefragt werde, wie viele Sexualpartner ich irgendwie hatte, ist vielleicht einfach dadurch bedingt, dass ich ewig lange keine feste Beziehung hatte. Mhm.
Aber also bei mir kam die Frage auch immer, ob ich irgendwie wechselnde Sexualpartner habe oder zum Teil auch so wie viele ungefähr im letzten halben Jahr oder Jahr, wo ich mir so denke, letztendlich ist es doch irgendwie auch egal, ich könnte ja auch einen festen Partner haben, der muss mich nur einmal betrügen und mir nichts sagen und dann kann ich trotzdem was haben. Also letztendlich sollte es für die Untersuchung nämlich keine Rolle spielen. Ja. Also auch wenn ich in einer Beziehung bin, sollte ich trotzdem genauso untersucht werden wie jemand, der nicht in einer Beziehung ist und vielleicht wechselnde Sexualpartner hat.
Mhm. Weißt du, was mein Freund mir letztens erzählt hat? Er meinte so, Pro-Tipp von wegen, eine Freundin von ihm sei beim Frauenarzt gewesen und brauchte irgendwie auch irgendwelche Tests und so. Und dann hätte sie gesagt, sie sei bisexuell und schläft mit Männern und mit Frauen. Na, die aber auch all in aufs Haus alle Tests bekommen.
Ihr Lifehack. Das ist eine gute Idee. Oder man kann ja auch immer sonst sagen, so, ich habe eine offene Beziehung. Also wir haben unsere Beziehung jetzt geöffnet. Dann läuten bestimmt auch die Alarmglocken. Dann kann man sich vielleicht auch noch eine Leistung erhaschen. Aber ich befürchte, so einfach ist es im Normalfall nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ich finde es halt auch richtig blöd, dass man am bestimmten Alter irgendwie so viel selber bezahlen muss. Weil das ist meistens genau das Alter, wo man nicht so viel Kohle hat, weil man irgendwie gerade erst lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Wahrscheinlich noch studiert oder irgendwie gerade erst eine Ausbildung gemacht hat. Und dann soll man auf einmal diese ganzen Leistungen bezahlen. Und ich finde, das ist dann halt häufig auch ein Hindernis, zu sagen irgendwie, ich mach's jetzt doch nicht. Also ich habe bisher trotzdem immer natürlich alles machen lassen, was ich wollte, also alle Tests. Aber es gibt, glaube ich, schon Leute, die dann sagen so, jetzt ist mir das zu teuer, jetzt mache ich das nicht mehr. Mhm. Das finde ich halt auch irgendwie bisschen schwierig.
Ja, das ist aber echt ein Riesenfehler im System generell. Mhm. Also auch wie du es sagst, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass manchen Frauen oder irgendwie auch jüngeren Frauen die Pille angeboten wird. Ja. Und dann kriegst du da eine Pille. Ich glaube, ich habe mal eine Zeit lang für meine Pille irgendwie für 6 Blister, ne, habe ich irgendwie 45 Euro oder so bezahlt.
Für meine erste Pille, die ich ziemlich lange genommen habe, weil ich ja nicht wusste, dass ich auch die Marke quasi wechseln kann, habe ich für 3 Monate 60 Euro bezahlt. Die war richtig teuer. Und dann irgendwann hatte ich eine Freundin, die war oder ist Apothekerin. Irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals sozusagen. Und die hat mir dann gesagt, guck doch mal bitte nach, was für einen Wirkstoff deine Pille hat, dann such dir eine raus, die weniger kostet. Und die ich dann bekommen habe, die hat locker nicht mal die Hälfte davon gekostet. Und das finde ich so dreist, weil solange es die Kasse noch bezahlt, ist mir das ja im Prinzip egal. Aber so ab dem Zeitpunkt, wo ich selber dafür aufkommen muss, zu verhüten, möchte ich doch bitte, dass ich dann auch eine günstige Variante bekomme. Und das ist halt auch wieder so, wie viel einfach Pharmakonzerne an Frauengesundheit verdienen, ist unnormal. Genauso wie eben auch die Hygieneartikelindustrie sozusagen. Denn während ich die Pille genommen habe, war mir nicht bewusst, dass ich nicht zwischendurch sie aussetzen muss. Also dass sozusagen die Periode während der Pilleeinnahme keinen medizinischen relevanten Grund hat. Mhm. Und ich habe das neulich erst in der Doku gesehen, also keine Ahnung, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber wo eben nochmal betont wurde, es hat keinen medizinischen Nutzen und es ist überhaupt nicht nötig, wenn man die Pille nimmt, die Pause zu haben, weil es ist, ist ja sowieso keine richtige Periode dann. Genau.
Das habe ich auch ganz spät erst gelernt
übrigens. Wer profitiert aber davon? Hersteller von OBs und Binden etc. Und das finde ich halt super dreist, dass mir das auch irgendwie nie gesagt wurde. Also weiß ich nicht.
Doch, das wusste ich tatsächlich.
Weil das ist ja irgendwie der Vorteil dann auch daran, dass man dann eigentlich gar nicht seine Tage haben muss. Und ich dachte irgendwie immer, es müsste halt so sein. Und hatte immer so das Gefühl, okay, wenn ich mal, weil irgendwie im Urlaub war oder so und ich die Pille durchgenommen habe, hatte ich immer ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich tue meinem Körper jetzt was ganz Schlimmes an. Ja,
oh, Klassiker.
Oh, und dann, ey, wenn ich das gewusst hätte.
Krass, weil ich nehme die Pille ja durch. Ja. Und zwar schon seit 14 Jahren.
Ja.
Und nicht am Stück durch, sondern ich mache nach 3 Blistern eine Abbruchblutung gleich ein. Und ich wusste aber ganz lange nicht, dass das keine richtige Periode ist.
Ja, genau, das wusste ich am Anfang auch nicht.
Aber ich wusste durchaus, dass es meinem Körper in dem Sinne nicht schadet. Mhm. Ich weiß, dass die Pille auf jeden Fall, vor allem wenn man dann noch irgendwas dazu bekommt oder so, nicht die beste Lösung ist und auf jeden Fall Nachteile haben kann.
Aber das hat nichts damit zu tun, ob man sie durchnimmt oder nicht.
Genau, also, genau. Und das wusste ich tatsächlich, weil super viele Leute irgendwie immer so auf mich zugekommen sind, auch meine Mutter und meine Schwester und Freundinnen und alle Leute meinten, hey, du kannst doch nicht die ganze Zeit die Pille durchnehmen, immer in diesem 3-Monats-Zyklus. Und ich meinte, doch, ich habe wirklich, und irgendwann habe ich mich auch mal verunsichern lassen und bin dann nochmal zu meiner Frauenärztin und meinte, okay, hier geht's, ne, Titten auf den Tisch, wie sieht das aus damit?
Ja.
Was machen wir hier wirklich? Und sie meinte, nein, das kannst du so machen.
Ja.
Das ist
mir wurde das nie gesagt und ich fühle mich so richtig hintergangen, dass ich 10 Jahre lang die Pille genommen habe und jeden Monat meine scheiß Regel hatte, trotzdem natürlich auch Schmerzen hatte und in so vielen blöden Situationen, wo ich eigentlich nicht meine Tage haben wollte, das durchgestanden habe, weil ich mir dachte, nein, das ist besser für meinen Körper. Ich kann jetzt die Pille nicht durchnehmen. Und jahrelang irgendwie und später dann erfahren, so, ja, nee, das war jetzt alles unnötig. Ja, danke Aufklärung, ey, danke.
Ja, Aufklärung beim Arzt ist ja auch so eine Sache. Also auch bei so vielen Sachen, es gibt ja für so viele Sachen irgendwie gar keine Lobby. Was für mich jetzt in letzter Zeit ein großes Thema war, war ja die HPV-Impfung und daraus resultierende eventueller Gebärmutterhalskrebs. Ja. Und ich muss echt sagen, ne, also ich wusste da so wenig drüber. Mittlerweile weiß ich, glaube ich, relativ viel drüber und deswegen geht es mir so auch ein bisschen besser damit. Mhm. Aber das ist ja ein Thema, das so viele Frauen betrifft und so viele junge Frauen betrifft, die irgendwie vielleicht dann das dritte Jahr in Folge einen positiven Pap-Abstrich haben und dann irgendwie mal vielleicht zur Dysplasie gehen müssen oder so. Und ich habe das Gefühl, das gehört das nicht irgendwie auch dazu, irgendwie zu diesem ganzen Aufklärungsding?
Ich weiß darüber auch super wenig. Ich habe das Gefühl, bei den meisten Frauenerkrankungen sozusagen lernt man erst was darüber, wenn man es hat.
Genau.
Und dann ist man mega panisch, weil man denkt, oh mein Gott, ich sterbe jetzt gleich so ungefähr.
Korrekt.
Ich habe halt damals, als es so aufkam, die HPV-Impfung bekommen. Aber das ist natürlich auch nur für eine Art quasi. Also es ist genau, ja nicht, das schützt ja, dich ja nicht vor HPV. Vor so. Und genau. Das ist, wurde damals auch irgendwie anders verkauft. Und das war aber auch wieder so ein Ding. Je nachdem, welchen Arzt du gefragt hast oder welche Ärztin, hatten die eine andere Meinung. So, ich habe es halt machen lassen, weil ich dachte, okay, wenn ich die Möglichkeit jetzt habe, dann mache ich das halt. Mhm. Und ich war eben auch noch so jung, dass ich das kostenlos bekommen habe. Und das war eben gerade so. Also als ich gerade in dem Alter war, war das en vogue, dass man das irgendwie macht. Und es kam halt gerade auf, dass es jetzt diese Impfung gibt und alle in einem bestimmten Alter haben das dann halt irgendwie gemacht. Ja. Aber es gibt halt auch viele Ärztinnen, die gesagt haben, so nein, das ist mega gefährlich, machen Sie das auf keinen Fall. Und das war halt auch so eine krasse Verunsicherung. Ich habe es dann halt gemacht, aber wusste irgendwie auch nicht, ob es jetzt wirklich eine gute Idee war. Und habe dann eben auch später gelernt sozusagen, okay, eventuell bringt das sowieso gar nichts, weil es halt nur für eine bestimmte Art von HPV.
Nicht nur das.
Also HPV-Viren
ist. Wusstest du, dass das nur funktioniert, wenn du vorher noch keinen sexuellen Kontakt hattest?
Ja, aber das hatte ich, glaube ich, damals nicht.
Okay, weil das ist ja wirklich
so. Ich glaube, deswegen habe ich es nämlich auch gemacht und kostenlos bekommen, weil ich nämlich genau in der Phase war, wo das sozusagen, also noch ich bin haarscharf noch in das Raster gefallen. Jetzt geht's los, jetzt werden die Erfahrungen sammelt. Und dann dachte ich mir so, jetzt kann ich ja, ne? Nee, aber deswegen hat's, deswegen wurde es mir, glaube ich, dann letztendlich auch empfohlen, weil es dann sozusagen noch was bringen könnte, weil ich noch keinen Kontakt hatte und sowieso auf keinen Fall Viren in mir tragen konnte.
Ja. Und bei mir war es eben andersrum. Ich war ja wahrscheinlich dann, es war wahrscheinlich so ungefähr der gleiche Zeitraum und da ich ein bisschen jünger bin als du, war ich dann ja nochmal jünger.
Ja, ja.
Also hätte ich diese Impfung auf jeden Fall bekommen können, weil ich zu der Zeit auf jeden Fall noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Aber meine Eltern waren dann irgendwann dagegen, weil auch unser Hausarzt dann wirklich dafür plädiert hat, das auf keinen Fall zu machen, weil da irgendwer so schlimm drauf reagiert hatte. Und dann saß ich halt irgendwie jetzt Anfang des Jahres bei meiner Frauenärztin. Sie meinte, ja, Frau Marie, hatten Sie die HPV-Impfung? Und ich meinte, nope. Und sie meinte, naja, jetzt haben wir den Salat. Oh. Ist das dein Ernst gerade?
Ja, danke schön. Also, das ist jetzt ein richtig sinnvoller Hinweis.
Ja, das dachte ich mir auch so. Was heißt jetzt haben wir den Salat? Habe ich jetzt Krebs? Muss ich morgen sterben? Ja. Kann ich keine Kinder mehr bekommen? Kannst du das vielleicht mal irgendwie einfühlsamer rüberbringen? Oh Gott, aber sie hat es dann, sie hat die Kurve noch gekriegt. Aber zuerst dachte ich so, really funny.
Ja, aber ist denn überhaupt sicher, ob die Impfung dann was gebracht hätte? Weil
nee, eben nicht.
Weil es die muss ja nicht genau die Art von Virus dann gewesen sein. Also deswegen ist es irgendwie,
ich kann mich auch noch gut daran erinnern, irgendwie bei uns war das auch so auf dem Jahrgang in der Schule dann so ein Ding. Immer so, ja, und die hatte die Impfung, ist beim Frauenarzt umgekippt. Und
das war richtig komisch. Ja, das war auf jeden Fall so damals voll das krasse Thema irgendwie. Aber es ist ja meistens, wenn irgendwie Impfungen aufkommen, dann gibt es auch wieder Impfgegner, die generell dagegen sind. Dann gibt es halt, ja, wie wir schon vorhin irgendwie gesagt haben, jeder Arzt hat dann oder jede Ärztin hat so ihre eigene Meinung. Und man muss selber irgendwie als Patient dann gucken, wo man bleibt, weil man sich eben nicht auf ein neutrales Urteil leider verlassen kann. Und es gibt ja zum Glück einige Institutionen, die irgendwie so neutrale Gesundheitsinformationen rausbringen. Da kann man sich dann immer ganz gut informieren. Da muss man dann halt wirklich auch gucken, dass es irgendwie Informationen sind, die nicht von irgendeinem Konzern gesponsert sind oder so, sondern eben wirklich neutral sind. Da gibt es aber zum Glück immer mehr Institutionen, die das machen. Aber wie leicht man dann eben an diese Informationen rankommt, ist dann auch die Frage, weil bei den Ärzten oder Ärztinnen liegt ja dann meistens das aus, was die eben unterstützen. So, an dieser Stelle musste ich einmal ganz kurz was rausschneiden, da die liebe Marie und ich uns ein bisschen verloren haben in einer generellen Impfdebatte, beziehungsweise dass wir so ein bisschen besprochen haben, dass es ja bei allen Impfungen Befürworter und Gegner gibt, sind dann irgendwie zum Thema Abtreibung gekommen. Und ja, ich glaube, diesen Exkurs möchte ich euch jetzt ersparen und an der Stelle sind wir jetzt stehen geblieben. Ja, es wird auf jeden Fall noch viele Folgen geben, die im medizinischen Bereich Dinge thematisieren, im Bereich Wissenschaft, aber auch der Praxis, wie Abtreibung, die dringend komplett legalisiert werden muss.
Word.
Also, ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, bevor wir jetzt hier in irgendwie zu krasse Diskussionen uns einlassen, wobei so viel diskutieren können wir eigentlich nicht, weil wir eher einer Meinung sind, deswegen und ich glaube, mit dem Abtreibungsgegner möchte ich mich gar nicht unterhalten. Irgendwo hört meine Toleranz auf. Also, so mit Philipp Amthor oder so möchte ich jetzt hier nicht sitzen. Deswegen bin ich schon ganz happy, dass heute Marie bei mir war.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank, dass wir über das Thema so toll und offen sprechen konnten.
Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt, dass es auch ein bisschen unterhaltsam war. ich glaube, man sieht, dass es irgendwie witzige Situationen gibt, aber an sich ein sehr, sehr wichtiges, ernstes Thema ist, da es eben unsere Gesundheit betrifft. Also redet auf jeden Fall mehr drüber, auch mit euren männlichen Freunden und mit euren männlichen Familienmitgliedern, damit eben auch ja, geschlechterübergreifend dieses Thema eine Lobby bekommt, beziehungsweise einfach mal nicht mehr so tabuisiert wird. Wir fanden es auf jeden Fall nett. Ciao, ciao.
Tschüss.